Hallo und herzlich willkommen zum Blast of Eternity Podcast. Wir sind mal wieder am Start und zum einen ist am Start der Markus.
Hallo zusammen.
Der Tobi.
Moin.
Der Grisse.
Hallo.
Und der Schorsch.
Grüße.
So, was steht denn heute an auf dem Tagesplan? Markus?
Wir sind wie immer in der Corona-Zeit jetzt nicht ganz so offen für große Konzerte. Deswegen begnügen wir uns mit Rückblicken zu virtuellen Events und mit News. Und da ist ja vor 2 Wochen was Spannendes passiert. Nämlich eine unserer aller Lieblingsbands ist gesigned worden von Nuclear Blast. Wer ist es denn, Schorsch?
Miseration. Und wer spielt bei Miseration? Ich glaube, wir haben... Hatten wir in der letzten oder vorletzten Folge, hatten wir ja den Sänger von seiner neuisten Band da. Also wir reden von Janis Stefanovic.
Genau, und den kennt man natürlich in der christlichen Metal-Szene als Gitarrist unter anderem von Divine Fire.
The Waymaker
und ganz früher gab es noch eine Band, die hieß, ich habe den Namen vergessen.
Whatever,
auf jeden Fall.
Der ist doch überall dabei, oder?
Sein Stil steht auf jeden Fall für echt krasse technische Fähigkeiten. Also ich bewundere ihn da sehr.
Inevitable End, waren das die?
Na, ich bin mir nicht sicher.
War das bei Inevitable End nicht Mr. Beard?
Ja, genau, es war.
Diese dürre, halbwegs Markus kleine, Bertilsson. So ein. Ja, genau, den meine ich.
Das war, glaube ich, ein anderer. Und da war, glaube ich, auch noch einer von Crimson Moonlight dabei, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, aber Jani hat doch auch mal bei Crimson Moonlight gespielt, oder?
Haben die nicht alle den gleichen Basser?
Einigen wir uns drauf, dass die da oben alle irgendwie in allen Bands mal gespielt haben. Letzten Endes ist Janis Stefanovic aber echt ein guter Kandidat für nice Death Metal, also für ziemlich, ja, vielleicht so ein bisschen thrashig, technisch orientierten Death Metal. Und das finde ich eigentlich relativ nice, dass diese sehr, sehr gute Band jetzt ein geiles Label hat. Der Sänger ist übrigens der Ex-Sänger von Scar Symmetry.
Genau, und der. Ich glaube, bei Miseration, die haben nur auf dem ersten Album hat er Clean Vocals gebracht.
Ja.
Und ansonsten nur Death Vocals, was nichts gegen seine Clean Vocals, aber
die Death Vocals sind schon ein bisschen besser, muss ich sagen. Wobei, kommt es halt drauf an, ob man da eher aus der Metalcore-Ecke kommt oder ob man da eher den Death mag. Ich komme eher aus dem Death und da sind die gecrowdten Vocals definitiv besser.
Ja, es gibt ja, glaube ich, so die Tendenz, dass viele halbwegs anständig crowden können, aber wenig gut singen.
Ja, und ich glaube,
dass sowas oft zusammengeht. Also bei von Ginger, die Sängerin Tatjana, macht es unglaublich gut, aber sie ist da, glaube ich, eine sehr große Ausnahme.
Das ist mir auch schon oft aufgefallen.
Und
oft wird es in den Alben damit Autotune ein bisschen weggebügelt. Aber live geht es halt gar nicht und das macht es dann echt nicht so nett.
Ja, da muss man halt was können dafür, aber das steht auf einem anderen Blatt.
Ja, das wird oft unterschätzt, dass man üben muss, generell.
Hat ihn damals jemand mit Scar Symmetry live gesehen?
Mit Scar Symmetry habe ich ihn nicht gesehen, aber ich habe ihn mal, ich glaube sogar zweimal mit Miseration gesehen.
Stimmt, der war doch auch mal in Neckarsulm mit Miseration.
Ja, der war richtig. Ich bin mir jetzt nicht mehr
sicher. Das ist
sicher.
Aber schon lange her.
Boah, war das ein eigenes Konzert oder war das eine Blast of
Eternity? Ich meine, das war ein eigenes Konzert. Das war nämlich irgendwie, glaube ich, ein halbes Jahr oder so, bevor ich eingestiegen bin, oder?
Inevitable End.
Genau, das war ein Clubkonzert mit Inevitable End, richtig, Ben. Und zwei lokalen Bands, glaube ich, und es war echt ein Mega-Abriss, wenn ich mich dran erinnere.
Ja,
also da war Gleis 3 gerammelt voll, das war ein Clubkonzert im Gleis 3, wir sind dann ins größere Gleis 3 gegangen. Das muss aber schon ewig her sein.
Ich erinnere mich noch an
den Flyer, das war, glaube ich, so ein Doré-Artwork mit so einem Fantasievogelwesen.
Ja, hängt, glaube ich, noch im Proberaum, wenn ich mich richtig erinnere.
Ach, nett. Die guten alten Zeiten. Also auf jeden Fall.
Haben Cantus Levitas da auch gespielt?
Nee, ich war da, glaube ich, nicht spielend.
Ich glaube, Prophecy und CUS, oder?
Das kann sein, aber na.
Kann sein, auch wenn es wahrscheinlich stilistisch jetzt nicht so ganz gut passt.
Ja, nee.
Whatever, auf jeden Fall, sie bringen dann ein neues Album raus, ich glaube auf April ist es angekündigt.
Genau.
Da bin ich schon sehr gespannt, also da habe ich echt große Erwartungen und wir werden es dann wahrscheinlich auch hier im Podcast behandeln.
Definitiv, werden unsere Gehörgänge dann wieder freigeblieben. Ich habe letztens mal wieder die letzten zwei Platten aufgelegt, Dream Deceiver und, Mirroring Shadow heißt die. Und die, wie heißt die letzte? Die hat so ein gelbes Artwork.
Ja, so gelb-orange.
Das ist Ja, es ist auf jeden Fall, das ballert gut die Gehörgänge frei, Leute.
Stepping Stone Agenda.
Ja, genau. Da ist nichts mit Clean Vocals, nichts mit ruhigen Parts.
Ja.
40 Minuten Vollgas.
Definitiv eine Empfehlung wert und ich bin aufs neue Material gespannt. Ich hoffe ehrlich gesagt ein bisschen, dass sie nicht ganz so modern sind auf dem neuen Album. Ist das jetzt elitärer Opa-Sprech oder?
Ja.
Ja. Okay, Boomer.
Aber ich würde damit einsteigen.
Ich gehe damit auch konform.
Ich lasse mich überraschen.
Wolltest du mit elitär den Übergang ins nächste Thema machen?
Ja, genau, weil wir werden immer älter und anstatt im Moshpit zu stehen, waren Bachmann und du, Schorsch, ihr wart auf einer virtuellen Lesung. Ich hatte leider keine Zeit, ich hatte irgendwas anderes, ich bin mir gar nicht mehr sicher, was es war. Aber ihr wart auf einer virtuellen Lesung von Philipp Gessler zu seinem neuen Buch Phrase Unser. Wie die blutleere Sprache der Kirche intern Hierarchien vertuscht und den Diskurs der Gesellschaft mitprägt. Wie war das denn?
Ja, also ich habe erstmal zu spät eingeschaltet natürlich, weil irgendwie, keine Klassiker, Ahnung, genau an dem Abend.
Ist ja ein virtuelles Meeting, da kann man ja kommen und gehen, wenn man will.
Ja, das ist so ein bisschen das Problem, ne? Und dann genau an dem Abend ist natürlich die Bahn zu spät und man muss noch Abendessen machen und keine Ahnung und nee, aber das, was ich mitbekommen habe, ich habe es mir ein bisschen revolutionärer vorgestellt, muss ich sagen.
Und das, obwohl es, ich glaube, es ist ein Taz-Autor, der Gute.
Also genau, das sind ja zwei Autoren.
Die Revolution noch im Blut haben, aber ja, ich meine, die Leute werden auch immer älter.
Vielleicht auch nicht alle Taz-Redakteure.
Ja, also im Endeffekt prangern sie halt, wie der Titel schon sagt, eben kircheninterne Sprache an. Sie prangern an, dass die Sprache der Kirche und vor allem der Landeskirchen und ich glaube auch vor allem der katholischen Kirche die Menschen nicht abholt. Dass sie die eher verschreckt und dass das so ein bisschen, wie wir es angefangen so gesagt haben, so ein bisschen so wie wir, wenn wir über Musik rumnerden, dann benutzen wir auch irgendwelche elitären Begriffe und irgendwelche elitären Black-Metal-Terminusse und keine Ahnung was. Und so, ich glaube, am krassesten ausgeprägt ist das natürlich in diesen in Kirchen, in denen Riten noch sehr große Rolle spielen, zum Beispiel katholische Kirche oder auch orthodoxe Kirche. Und da haben sie auch einen großen Missstand oder eine große Spreizung festgestellt zwischen der Sprache, die die Kirche quasi im seelsorgerischen Bereich mit ihren Mitgliedern spricht und diese dann aber quasi im Gottesdienst, im Ritus quasi andererseits spricht. Irgendwie noch lateinische Sprachfetzen, irgendwelche alten Formulierungen, die man unbedingt aus der Luther-Übersetzung übernehmen muss, weil die Hoffnung für alle Übersetzungen ja viel zu modern ist. Keine Ahnung. Und ich glaube so, dass die Quintessenz war, dass Kirche eine neue Sprache etablieren muss, die einfach mehr Leute abholt und auch mehr Leute für den Glauben begeistert. Und ich habe mir dann so, ich saß dann da so vor dem Ding und habe mir gedacht, das ist ja alles schön und gut, dass ihr das anprangert. Es ist schade, dass es immer noch Leute gibt, denen man das anprangern muss, weil ich finde, das ist jetzt wieder so selber auf die Schulter klopfen, neue Sprache der Kirche ist auch ungefähr das, was wir machen mit dem Blast of Eternity. Wir gehen aktiv auf, ja, glaubensfremde Leute zu und sprechen deren Sprache, behaupte ich jetzt mal, mit Metal.
Ja, und ich glaube auch, das ist ja eigentlich fast schon eine urprotestantische Eigenart. Also letzten Endes, die Legende geht ja, dass Martin Luther auf den Markt ging, um zu analysieren, wie die Menschen sprechen, um dann seine Übersetzung der damals nur in Latein stattgefundenen Bibel möglichst nah am Volk zu machen. Und ich glaube, was da tatsächlich passiert ist in der Zwischenzeit, ist zum einen, dass neue Bibelübersetzungen nicht die neue Sprache reflektieren und dann dieses alte Sprech auch ganz stark Einklang in so eine kirchlich elitäre Sprache gefunden hat. Ich bin gerade in der Leseprobe von diesem Buch und ich finde tatsächlich, da sind schon ein paar Wörter jetzt drin, die da angeprangert werden. Zum Beispiel annehmen, anliegen, Aufbruch, anfeinden, aufgetragen, Augenhöhe. Das sind schon abstrakte Konstrukte, die man, die aus Predigten aus der Kirche kennt, wo man sich vielleicht auch was drunter vorstellt. Ob das aber wirklich so im Sprachgebrauch drin ist, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht.
Ja, es ist auch so. Ich weiß nicht, wie geht's euch? Welche Bibelübersetzung lest ihr gern? Welche Sprache wird da gesprochen? Hoffnung für alle finde ich, also Hoffnung für alle ist ja so die allgemein gültigste, modernste Übersetzung. Die finde ich aber auch schon manchmal ein bisschen altbacken. Ich greife da sehr gern inzwischen zur Volksbibel von Martin Dreyer, einfach nur um mir quasi nochmal eine zweite, etwas saloppere Übersetzung zu holen, um mal so ein bisschen hinter den Sinn von einem Vers zu kommen oder so. Oder wenn ich natürlich, wenn es natürlich ganz krass sein soll, hier von Shashlik Shakira, die holige Bimbel. wobei man dazu sagen muss, die hat natürlich keinen religionsstiftenden Anspruch.
Hat sie nicht, aber ich finde es tatsächlich ein sehr wichtiges Buch. Also ich glaube, das ist genau der Art von Umgang mit der Schrift, den ich für wichtig und gut finde, dass man die Dinge neu liest, auch mal mit Humor nimmt, weil wenn man es genau nimmt, ich glaube, in der Bibel gibt es durchaus auch ordentlich Humor und ordentlich Dinge, die man leicht nehmen kann, nicht in dem Sinne, dass man es leichtsinnig macht, sondern dass man es leicht versteht oder dass es ganz klare, leichte Bilder sind. Und da gehört die Sprache sicherlich mit dazu. Wird jemand von euch sich dieses Buch kaufen?
Ich bin mir noch unsicher. Allerdings bin ich auch nicht so der Sachbuchleser, muss ich sagen. Wenn ich außerhalb der Arbeit irgendwas lese, dann nehme ich gern Triviales. Irgendwie Fantasy-Zeug oder so. Oder Krimis.
Ich hab's mir tatsächlich geshoppt. Das liegt auf meinem Kindle irgendwie in einem Backlog von gefühlt 500 Büchern, die ich noch irgendwann lesen will und wahrscheinlich nie lese.
Ja, mir geht's ein bisschen ähnlich.
Wenn man mal was Elitäres lesen will.
Ja, also ich würde es gerne auch lesen, um das ganze Thema noch ein bisschen tiefer anzugehen als das Ankratzen, was wir jetzt haben oder was auch in dem Stream dann passiert ist. Aber es wird zeitlich ja wahrscheinlich schwierig, in naher Zukunft einen Zeitpunkt zu finden, in dem ich mental so fit bin, dass ich auch verstehe, was da passiert.
Genau, weil man muss dazu sagen, es ist ein wissenschaftliches Buch. Also die haben ja auch ein bisschen über die Methodik dann erzählt, wie sie das angegangen sind, die Sache. Und das folgt dann schon, also sie sind hingegangen, haben sich irgendwie nach irgendwelchen Kriterien Gesprächspartner ausgesucht, haben die dann interviewt und haben daraus dann quasi ihre Erkenntnisse gezogen und ja, da muss man schon sehr aufnahmefähig für sein.
Glaube ich auch, also um es vielleicht abzurunden, ich lese Artikel von den beiden sehr gern, muss ich sagen, aber es ist tatsächlich so, dass man das nicht kann, wenn man sein Gehirn abgeschalten hat, also das ist schon was, wo man dranbleiben muss, auch beim Lesen. Dann gehen wir mal auf die absolute Gegenseite. Jetzt sind wir von der Hochkultur mit Sturzflug in die Untiefen von YouTube. Rocket Beans hat was gestartet. Was ist ein Rocket Beans? Erklärt mal einem alten Mann wie mir, was Rocket Beans ist.
Ich dachte, als ich den Link in den Shownotes gesehen habe, dachte ich, okay, Rocket Beans reden über Metal. Weil ich habe Rocket Beans immer als zwei Quatschköpfe, die irgendwie ganz viel YouTube-Quatsch machen im Kopf. Und habe ich festgestellt, dass das sind gar nicht Rocket Beans, die ich im Kopf habe, sondern die Space Frogs. Da war ich kurz verwirrt, weil dieses Format komplett anders ist zu dem. Also ich habe kurz reingeschaut in die erste Episode. Vier Leute, die halbwegs, ich habe nur den Anfang noch, es ging noch nicht wirklich zur Sache, die in einem entsprechenden Setup sitzen und dann in einem soliden Format miteinander diskutieren. So mein erster Eindruck.
Ich weiß von Space Frogs nur, dass die Alkohol testen.
Genau, aber wollte ich
jetzt nicht erinnern, wenn sie auch anders alle.
Ja, stimmt.
Ich weiß, Rocket Beans kenne ich eigentlich nur das ganze Gaming-Zeug. Also ich bin zum Beispiel ein großer Fan vom Format Retro Club, einfach weil ich selbst Retro-Gamer bin. Und das wird sehr gut moderiert. Ansonsten gibt es da etliche Formate, von denen ich überhaupt nicht weiß, was es alles ist. Also man könnte sagen, Rocket Beans ist quasi wie ein eigener TV-Sender, nur im Internet.
Okay, also das verstehe ich jetzt, serielles TV. Und die haben jetzt offensichtlich eine neue Show, die heißt Metallgelöt. Metallgelöt. Und da geht es offensichtlich um Metal-Musik. Das Internet meint, sie ist eine Stunde und sie kommt irgendwie so wöchentlich.
Das kann gut sein. Ach. Monatlich, ja.
Ja, genau. Genauso wie bei uns. Wir haben uns vorgenommen, wöchentlich zu kommen und kommen monatlich.
Stimmt.
Bei denen genauso.
Genau, sie laden relativ hochkarätige Gäste ein. Ich habe in die erste Folge mal reingeguckt. Da war Natürlich der Parabelritter drin, der ja auch im Internet omnipräsent ist, ja, wenn das ihr Schlagwort Metal fällt.
Stimmt. Ja, es sei denn, er macht gerade irgendwie einen wie viel Stunden Stream, in dem er 5000 oder alle deutschen Metal-Band-Namen vorliest.
Über 14 hat Stunden
er,
war der.
Über 14, ja.
Hat er wirklich alle gecached?
Ja.
Waren da
ich
auch
weiß alle, dabei? Also keine Ahnung, hattest du das Band dir angeschaut?
Waren da Spätregen dabei?
Ich glaube, ich war selbst bei dem Streamer gar nicht dabei. Ich weiß nur, okay, der hat locker einen halben Tag damit verschwendet und da dachte ich mir so, okay, der dürfte wirklich alle genannt haben.
Ja, also ich schätze, es fehlen schon noch einige, weil die sich das zentral irgendwie fassen. Also ich schätze, dass von meinen Bands irgendwie die Hälfte wahrscheinlich nicht dabei war, wenn überhaupt irgendeine.
Ja, wahrscheinlich sind die Metal Archives durchgegangen und hat einfach mal alles genannt, was
das kann sein,
was Deutsch ist. Aber ich stelle mir, es ist dramaturgisch auch eher nicht so spannend vor.
Ja, es war dahingehend super langweilig, aber er saß halt da und hat vorgelesen. Dann waren irgendwelche Gäste da. Da war, keine Ahnung, von Feuerschwanz, der Sänger,
hat er gelesen.
War da und hat ein bisschen gelabert. Und dann waren irgendwelche andere da. Also ich habe auch nur kurz reingescrollt, weil 14 Stunden Zeit, ja. Woher nehmen und nicht schlafen.
Jedenfalls Metal-Gelöt ging nicht 14 Stunden.
Nee, sondern nur eine, wie im Internet steht.
Ja, es war eine relativ, wie gesagt, relativ spannende Zusammenstellung. Der Parabelritter, dann Mike Weichert von Heaven Shall Burn, der ja auch immer für ein seriöses Gespräch gut zu haben ist. Mhm. Ja, der ist ja promovierter Jurist und so und hat, sagt eigentlich auch meistens relativ kluge und realitätsnahe Dinge.
Stimmt.
Macht jetzt keine 0815 Interviews. Ja. Ist immer sehr angenehm. Und dann war noch eine, was heißt relativ junge Bookerin, aber die Merle von, ich glaube früher war sie bei Dragon Productions, inzwischen hat sie eine, mit Hilfe von Summer Breeze eine eigene Booking-Agentur gestartet. Mhm. Ich weiß nur, ich habe damals im Bockstübler haben wir schon mit der zusammengearbeitet. Das heißt, sie ist schon mindestens 10 Jahre im Geschäft und die ist halt jetzt 30. Also hat die mit 20 mit dem Booking angefangen. Eigentlich schon Leute, die was zu sagen haben. Ich glaube, in der zweiten Folge war dann noch Hansi Kirsch da, aber die habe ich noch gar nicht reingeguckt.
Ich auch noch nicht.
Aber wie findet ihr es, dass es so eine, ja, es ist schon irgendwie eine relativ normale Talkshow, aber halt über Metal. Wie findet ihr sowas?
Also ich finde es gut.
Von der Grundidee gefällt mir das.
Genau, stimme ich Ben komplett zu.
Ja,
Ich glaube auch, dass man es durchaus in den Mainstream tragen kann. Also letzten Endes, der Mainstream ist eine Ansammlung von Subkulturen, die zusammenpassen oder die möglichst viel abdecken und warum nicht. Also wenn, dann kann sowas im Internet stattfinden.
Ja, also ich glaube auch wenn, dann im Internet. Aber ich frage mich nur, ob es tatsächlich sinnvoll, also an sich eine sinnvolle Sache ist, einfach nur über Metal zu reden. Oder ob das nicht, also ob man den Metal, ob der Metal dann nicht ein bisschen, keine Ahnung, zu einfach nur zu einem Produkt wird und quasi der Musik, der Kunst enthoben wird. Aber auf der anderen Seite bin ich natürlich auch Musikwissenschaftler und verdiene mehr oder weniger damit mein täglich Brot.
Dass du über Musik redest und keine Musik machst, ja.
Ja,
das ich auch mal
wäre lieber, wenn es anders wäre.
Und ich glaube, du demontierst auch gerade unser Konzept hier mit dem Podcast, weil so viel Musik, wenn wir mal ehrlich sind, findet hier auch gar nicht statt. Wir reden eher drüber.
Ich hab ja nur die Frage gestellt. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich so empfinde oder nicht. Das habe ich gelernt, dass man das heutzutage so machen muss.
Ach so, du hast gelernt, sauber zu diskutieren, das ist.
Ja, genau.
Das heißt, Rocket Beans sind jetzt Brüder im Geiste und demnächst läuft dann nach den Tagesthemen nicht mehr Anne Will, sondern Rocket Beans Metal gelöt.
Da bin ich schon sehr drauf gespannt.
Ja, aber es passt ja auch gut rein. Also die machen Ärzte. Ja auch so Pen and Paper und sowas. Also eigentlich passt gut zu Rocket Beans, denke ich.
Nicht mehr die Ärzte spielen die Titelmelodie der Tagesthemen, sondern irgendwie Creator oder so. Das wäre dann auch was.
Das ist dann Next Level.
Dann wäre der Stilbruch perfekt.
Das war grundsätzlich, ich stelle mir das gerade vor, wie Mille da in die Kamera brüllt, hier Tagesthemen, aber halt mit seiner Creator-Stimme.
Das wäre schon gut,
aber naja, ich glaube, es schweift oder eskaliert so ein bisschen.
Ja,
ich glaube, Mille hat dafür keine Zeit, der ist zu viel auf Rotwein messen.
Auch sehr eskalierend fand ich, dass das Thomann-Quiz erratet die Metal-Band, die im Schnee posiert. Habt ihr das mal gemacht?
Nee, ich habe das gemacht, ja. Und ich habe jetzt gerade, ich habe es gerade gemacht, bevor wir aufgenommen haben. Und ich habe, es hatte 12 von 13, habe ich erraten. Allerdings,
so lange geht es.
Okay. Habe ich es vor ein paar Tagen schon mal gemacht. Und da war ich irgendwo bei der Hälfte, gute Hälfte, glaube ich.
Genau, also ich war, glaube ich, bei 9, wenn ich mich nicht alles täuscht, weil Bands im Schnee sehen schon relativ generisch aus, muss man sagen. Also Männer mit Bart im Schnee kann man schon mal verwechseln.
Ja, man muss vor allem aufpassen, dass man halt versehentlich irgendwie den Game of Thrones Cast da drin sieht.
Ja, genau, ja, der schnell passieren. Auf der Stadtseite ist. Also wer sich mal, es ist tatsächlich eher für Experten gemacht, weil die Bands sind tatsächlich schon ein bisschen jetzt nicht gerade in der ersten Linie vom Wacken-Billing. Deswegen gönnt euch mal einmal durchklicken, erratet die Metalband, die im Schnee posiert. Es gilt, Bachmann und mich zu toppen mit 7 und 8. Vielleicht schafft ihr ja mehr.
Sind das immer die gleichen Bilder oder?
Challenge accepted.
Das heißt, wenn man beim zweiten Mal weniger erkennt als beim ersten Mal, dann
sollte man
mal das Bier angucken, was man gerade trinkt.
Alzheimer untersuchen lassen.
Ja, oder halt noch
was gewinnen eigentlich.
Nee, da kann man nichts gewinnen. Das ist
nicht so wie die Autobahnküsse.
Ruhm und Ehre und
Erkenntnis. Und das Siegel Elitist.
Bis ans Ende deines Lebens.
Na dann.
Oh ja. Tja, dann sind wir wohl durch mit der Trueness, ne?
Das ging schnell. Ah nee, kommt ja noch was.
Nee, Striper kommt noch, deswegen können wir jetzt anfangen.
Ach so, nee, ich meine die Trueness, gerade unsere Agenda.
Ach so, deine Agenda.
Agenda
Trueness. Haben wir eine Agenda? Aber sind wir geplant? Ich glaube es nicht, oder? Planen wir?
Wir haben eine total, lineare Agenda, Kinder.
Mega.
So wie Netflix jetzt in Frankreich. Habt ihr das mitbekommen?
Die machen einen Fernsehkanal auf, oder?
Ja, Netflix in Frankreich hat jetzt, es gibt jetzt bei Netflix Frankreich einen Kanal, wo quasi irgendwie eine feste Abfolge von Serienfolgen läuft, also quasi wie normales Fernsehen, nur halt auf Netflix. Weil sie haben festgestellt, dass sie Kunden verlieren, einfach dadurch, durch die Tatsache, dass die Leute vorm Fernseher sitzen und sich nicht entscheiden können. Und deswegen stellen sie so eine leichte Trendumkehr fest, wieder zum linearen Angebot hin und testen das Ganze jetzt in Frankreich. Wie denkt ihr darüber?
Also mein erster Gedanke war so, what the fuck, wollen sie wieder zurück in das 20. Jahrhundert? Aber der zweite Gedanke war dann, es ist schon vielleicht gar nicht so dumm, weil es gibt ja irgendwie auch Struktur. Also wie du es gerade gemeint hast, die große Auswahl, könnte ich jetzt was gucken, ich könnte nachher was gucken, ich könnte jetzt bis nachher was durchgucken und so weiter. Völlig, überhaupt gar keine Struktur. Aber wenn ich irgendwie, keine Ahnung, jeden Abend um 20 Uhr läuft auf meinem linearen Kanal die Folge der Serie, die ich gerne schauen möchte, dann weiß ich, ja, ich bin jeden Abend um 20 Uhr, sitze ich vor der Glotze und ziehe mir das Ding rein. Und das gibt dann schon irgendwie so ein Stück weit Struktur. Und gerade jetzt, da durch Corona ja alles sehr verwirbelt und so weiter ist, glaube ich schon ganz, gar nicht so dumm. Oder?
Ja, aber ich find's schon ein bisschen weird, weil eben Netflix und so und Amazon Prime und was weiß ich, ist das alles Name-Dropping hier? Sagt man noch irgendeinen unbekannten Streaming-Dienst, damit wir die zwei nicht irgendwie total bevorurteilen.
Datsen, auch The Zone genannt.
Das ist doch Sportstream.
Ja, die sind auch ziemlich was noch? Disney Plus.
ARD Mediathek.
Genau.
Sky Ticket.
Arte Mediathek sind wir wieder beim Elitarismus.
Ah ja, nee, aber ich finde es, also was kommt als nächstes für geniale Ideen? Man kommt auf die geniale Idee, nicht nur zwischen den Folgen Werbung zu spielen, sondern auch während den Folgen und am besten vor der Klimax irgendwie und 5 Minuten vor dem Ende ein Werbeblock. Also das scheinen mir relativ neue Ideen zu sein. Ich glaube, so hat man mal eigentlich... So hat man eigentlich mal ein Format begraben, aber...
Aber es ist ja schon so, dass man sich
da Schlacht alles wurde präsentiert.
Von,
irgendwie dreht sich da alles im Kreis, finde ich.
Aber man hat ja schon so ein echt großes Angebot, das man erstmal irgendwie durchforsten muss, wenn man jetzt eine neue Serie gucken will. Also so geht es mir auch oft, dass ich dann eigentlich nicht weiß, was ich jetzt gucken soll von den vielen Sachen, die auch auf meiner Liste sind. Und ja. Aber irgendwie so linear ist ja eigentlich auch schon durch.
Ja, was kommt als nächstes? Spotify bietet Radiosender an, die moderiert sind und feste Sendungen haben.
Apple Music ist ja gestartet tatsächlich mit Radio.
Stimmt, ja.
Da hat ja dann der Dr. Dre persönlich seine Radiosendungen gemacht und seine Mixes gespielt. Apropos live zuhören, wie Menschen Dinge tun. Unsere allerliebste gelb-schwarze Band macht einen Bezahl-Livestream.
Hat gemacht.
19.
Oh. Ja, irgendwie, ich glaube, diese Woche, also jetzt, wo wir nehmen gerade an einem Sonntagabend auf, Donnerstag, Freitag, Samstag, war ziemlich viel. Also auf einmal, das ist, wenn man auf Facebook eine Sache anklickt, dann denkt Facebook, ja, da ist man voll interessiert. Dann haut es einem gleich irgendwie nur noch das Thema Livestreams in den Feed.
Ah, okay.
Und dann war auf einmal, Donnerstag haben Striper gestreamt. Freitags Demon Hunter und samstags, ich glaube, Dark Tranquility.
Und du hast dir alle angeschaut?
Nee. Ich weiß nicht, wir haben ja, glaube ich, in mehreren Folgen über das Format Livestreams diskutiert, auch ganz am Anfang schon. Sommer, Frühjahr. Am Anfang war ich dann auch relativ begeistert, aber inzwischen ist so echt so dieses, ich habe einfach irgendwie nicht mehr die Zeit, irgendwie mehr. Ich habe eigentlich andere Sachen daheim zu tun, als mir einen Livestream anzugucken, ja, auch wenn es natürlich irgendwie geil ist.
Ich frage mich aber immer, ich hatte früher auch die Zeit, auf Konzerte zu gehen. Also ich bin da locker auch mal unter der Woche nach München ins Backstage gefahren, um mir schreckliche Metal-Bands unter der Woche anzuhören. Warum mache ich das jetzt nicht mit einem Livestream?
Das ist ja vom Setting her was komplett anderes, oder? Also vom Feeling, vom Erlebnis.
Ich weiß es nicht. Also ich bin tatsächlich ins Backstage meistens tatsächlich alleine, weil ich keinen Bock hatte auf Menschen, sondern bin dann tatsächlich alleine hin, habe die Hauptband angeschaut und bin wieder weg.
Ja, ich meine, gerade so dieses Musikerlebnis, dieses Musicking, um mal noch einen Fachbegriff in den Raum zu werfen,
Rezeption, um jetzt wieder in die elitaristische Sprache zu kommen, die Rezeption ist eine andere.
Genau. Wenn du mit einer Horde unbekannter Menschen irgendwo in einem Raum stehst und das tatsächlich siehst, wie das passiert live auf der Bühne, so direkt ein paar Meter von dir weg, ist was komplett anderes, glaube ich, als wenn du auf dem Sofa liegst und keine Ahnung, über die Glotze dann, über die vielleicht noch schlechte Heimanlage Musik hörst.
Ja, das mag schon sein. Es ist eine andere Art der Rezeption, eine andere Art der Wahrnehmung, eine andere Art des Konsums und wahrscheinlich auch deswegen der Grund, weshalb es nicht ganz so erfolgreich war. Weiß jemand, wie viele Menschen da jetzt zugeschaut haben?
Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass sie hinterher nochmal explizit klarstellen mussten, weil das ist auch so ein bisschen ein Problem, glaube ich, inzwischen von Livestreams. Man weiß nicht mehr, was ist wirklich live und was ist einfach nur vorher aufgenommen und dann ausgestrahlt. Das gibt es ja auch. Also ich glaube, inzwischen 70% der Livestreams, in Anführungszeichen, sind inzwischen einfach nur wirklich Videopremieren in Anführungsstrichen. Mhm. Und so war das wohl auch bei Striper. Da haben wohl hinterher nochmal ein paar irgendwie böse Kommentare gepostet, weswegen auf der Striper-Seite nochmal explizit gepostet wurde, dass sie nirgendwo damit beworben haben, dass sie in dem Moment live auf der Bühne stehen, in dem Schuppen, sondern wer weiß, wann die das aufgenommen haben, keine Ahnung. Bei Demon Hunter bin ich mir jetzt gar nicht sicher, das habe ich gar nicht weiter verfolgt. Das habe ich irgendwie nur so mitgekriegt. Man muss auch dazu sagen, es waren alles Bezahl-Livestreams. Also scheint sich wohl zumindest auf der Musikerseite durchzusetzen, dass man sagt, okay, das ist jetzt was Längerfristiges und wir brauchen Einnahmen. Am Anfang haben ja noch ein paar irgendwie hier scheiße Tour abgesagt. Wir bauen jetzt unser Setup, was wir eh dabei hatten, irgendwie in der Turnhalle auf und machen einen Stream. Jetzt immer schon im Voraus irgendwie durchkalkuliert und so. Ich meine, macht ja auch Sinn, aber da ist halt auch so die Hemmschwelle nochmal größer. Irgendwie zahle ich jetzt irgendwie 3 Abende hintereinander für eine Stunde Videopremiere 10, 15 Dollar.
Hui, krass, okay, ja.
Vielleicht ist jetzt die Zeit auch reif für so ein Netflix für Livestreams. Also das ist einfach, ich bin eigentlich gegen Monopole, aber vielleicht gibt es da ein gutes Konzept. 8 € im Monat und da kommen dann halt pro Monat 5 bis 6 geile Live-Shows zusammen, die dann auch echt live sind, die man dann noch irgendwie ein paar Wochen real live anschauen kann. Auf allen Medien, sowohl Audio-only für den Weg zur Arbeit oder auf dem großen Heimkino live mit ein paar Freunden. Ich glaube, wenn Corona was Tolles in die Musikwelt, in die Kulturwelt bringt, dann könnte das vielleicht was sein. Ich habe schon mal erwähnt, die digitale Concert Hall, die Digital Concert Hall von den Berliner Philharmonikern funktioniert in der Richtung super. Das ist genau dieses Konzept. Man hat eine Flatrate, man kriegt einfach alle Konzerte von diesem Ensemble ins Haus gestreamt, kann sie im Archiv anschauen. Ich glaube, das würde funktionieren. Ich würde dafür bezahlen.
So ein Spotify-Abo für.
Ja, und wenn Spotify macht und wenn Spotify sagt, sie bezahlt hier Musiker pauschal, nicht pauschal, eventorientiert, erfolgsorientiert an den Live-Übertragungen.
Moment, Spotify und die Künstler beteiligen am Erfolg? War da nicht was?
Ja, so 0,00001 Cent pro Viewer oder so.
Hey, ich habe mit meiner letzten Single jetzt 12 € verdient.
Wow.
Oh.
Ja, cool, ja.
Nicht schlecht. Möchtest du nochmal sie Product Placement hier machen oder
vielleicht machen wir das später? Vielleicht bin ich mal so frei und pack sie als Outro in den Podcast, aber nicht in dieser Folge. Wir haben genug Themen.
Stimmt.
Möchtest du noch auf OsFox eingehen, Josh?
Ja, irgendwie OsFox, ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher, aber er wurde angekündigt, dass er mitgespielt hat. Sein Gesundheitszustand ist irgendwie nicht ganz so geil. Der hat diverse Tumore, ist diverse Male in Behandlung, stationär, dann wieder daheim, dann hat er daheim wieder irgendwie einen Zusammenbruch gehabt, dann wurde er wieder mit dem Notarzt ins Krankenhaus gebracht. Die Online-Community in diversen Facebook-Gruppen und sonst, also bei Facebook kriegst halt mit und so, betet fleißig für ihn. Bis jetzt ist er noch nicht abgenibbelt. Kann offensichtlich noch Livestreams spielen. Hoffen wir, dass er wieder gesund wird. Ich würde aber gerne nochmal später drauf eingehen, weil da gibt es nämlich auch eine konkrete Musik-News zu. Und ich glaube, wir wollen aber erstmal noch über vergangene Events oder nicht stattgefundene Events sprechen, bevor wir zum Musikblock kommen.
Genau, weil eigentlich wäre jetzt auch in der letzten Woche unser Blast of Eternity gewesen, also unser Festival in Neckarsulm. Wir haben es schon im März letzten Endes abgesagt, in mehr oder weniger weiser Voraussicht, dass wir das Risiko nicht eingehen wollten. Das war damals eigentlich unser Hauptausschlagspunkt. Und ich muss sagen, es hat sich bewahrheitet, leider. Es kam die zweite Welle. Wir hätten auch nach geltendem Gesetz nicht die Möglichkeit gehabt, ein Konzert stattfinden zu lassen. Und
nicht mal irgendwie einen Livestream aufzusetzen.
Ja, genau, weil einfach zu viele Menschen an so einem Livestream beteiligt gewesen wären, um den professionell aufzuziehen. Also da sind wir jetzt eigentlich relativ froh, dass wir da nicht in eine Vorleistung gegangen sind. Anders allerdings unsere, ich sage jetzt mal ganz freundschaftlich, unsere Geschwisterfestivals, das Brainstorm und das Nordic Fest, welches in Apeldoorn in Niederlanden, das Brainstorm und das Nordic Fest in Oslo in Norwegen stattfindet. Wir teilen uns eigentlich jedes Jahr die Bands, wir besuchen uns gegenseitig und sprechen uns ab, um diese drei Wochen, in denen dann diese drei Konzerte stattfinden, möglichst gut zu organisieren und gut abzustimmen. Und die beiden hatten vor, Alternativen anzubieten. Wie war denn da der Stand, Josh? Also beim Brainstorm war ich gar nicht involviert dieses Jahr, muss ich sagen. Beim Nordic Fest, da gab es einen Stream, aber beginnen wir mal der Reihe nach. Das Brainstorm in Apeldoorn wollte dann doch im kleinen Rahmen eine Show mit Eric Clayton and the Nine machen, richtig?
Genau. Wir haben es ja auch noch, glaube ich, in den letzten Podcasts großspurig angekündigt, stimmt, dass das drin, tatsächlich ja, live stattfindet. Man muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt waren die November-Lockdown-Bestimmungen noch nicht beschlossen. In Holland gelten inzwischen ähnliche Bestimmungen. Dementsprechend blieb denen, glaube ich, eine Woche, bevor es hätte stattfinden sollen, nichts anderes übrig, als es ersatzlos abzusagen, weil ich glaube, auf Livestreaming waren die auch nicht ausgelegt. Genau, die waren da nicht ganz so flexibel wie die Kollegen in Norwegen.
Ja, genau, also schade, musste abgesagt werden. Norwegen, das Nordic Fest, hat einen Online-Stream auf YouTube gemacht und ich fand es sehr spannend, dass sie diese Kontaktbeschränkungen dadurch umgangen sind, dass es einfach verschiedene Aufnahmeräume, Aufnahmelokalitäten gab. Also die Bands wurden dann die hatten dann ihren Stream selbst organisiert offensichtlich und die wurden dann remote verbunden, so wie wir jetzt auch hier zusammen sind.
Wer hat's denn alles geschaut? Hände hoch, ich war dabei.
Jo, ich auch ein sieht bisschen, man im Podcast ja, relativ schlecht. Also wir waren alle so ein bisschen dabei. Ja, ich hatte tatsächlich auch nebenher noch eine andere Telco laufen. Und ich fand's gut. Ich fand's gut bis sehr gut. Was ein bisschen ein Problem war, war so Technik ist immer schwierig, schwer klar zu kriegen. Also Pegel, Lautstärken, Kameraeinstellungen. Klar, da kann man immer mal wieder was verbessern. Die Idee, dass die einzelnen Bands dann ihre Streams eigenverantwortlich und auch mit einem jeweils anderen Konzept, mit vielleicht einem anderen künstlerischen Anspruch, dann präsentieren, fand ich super.
Ja, also man hat gemerkt, dass sie derartiges noch nie gemacht hatten. Es war an manchen Stellen sehr, sehr holprig, aber sind im Endeffekt gut durchgekommen. Inklusive Interviews von Leonov, glaube ich, mit den zwei Dudes von Leonov haben sie ein Interview gehabt. Genau, spannend fand ich, dass man auch als Pantocrator Death Metal machen kann, während man in Socken in möglicherweise einem Gemeindehaus einer Kirche steht.
Ich doch gesehen, ja.
Das hat mich auch ein bisschen hat mich gefragt, es war draußen noch hell, ob das asynchron aufgenommen wurde und nur da abgespielt oder ob es tatsächlich an der Verschiebung der Sonne liegt, weil es sind ja relativ weit oben im Vergleich zu uns.
Ja, aber grundsätzlich ist es auch eher so, dass in Skandinavien dann eher die Nächte länger werden.
Ach stimmt, das war ja im Sommer, in dem es andersrum stimmt.
Ja, ich glaube, ich habe nochmal drüber nachgedacht über dieses Gemeindehaus-Ding. Haben die nicht vor einem Jahr oder so oder vor 2 Jahren mal ein Crowdfunding gestartet für ein eigenes Studio, Aufnahmezentrum? Was, hier, ja. Da gab es doch T-Shirts mit Temple Founders und so.
Ja, war das aber vielleicht
dein eigenes Studio?
War, glaube ich, nicht so erfolgreich, wie sie das geplant hatten.
Vielleicht also haben sie trotzdem einfach selber Kohle reingesteckt. Runter.
Das kann gibt's gut ja sein, die Option. Ja. Aber ich meine, es sah jetzt weniger nach einem Studio aus. Also wenn ich ein Studio bauen würde oder irgendwie einen Proberaum, dann würde das komplett anders aussehen, glaube ich.
Aber also, ich meine,
das hat ja auch so eine kleine Erhebung, das, was auf so eine kleine Bühne hindeutet, was ja in Gemeindehäusern schon eher üblich wäre, oder?
Ja, ich habe mir nochmal angeguckt, aus welchem Kaff die gestreamt haben. Und das sind irgendwie nur 3 Häuser. Wahrscheinlich war da die Auswahl nicht so groß. Das ist irgendwo wirklich mitten in den südschwedischen Wäldern wirklich so ein Weiler, würde man in Deutschland sagen. Schon spannend. Aber ja, ich vermute mal, dass das vorab aufgenommen wurde und dann remote eingespielt wurde.
Sehr spannend fand ich auch die Partizipation im Chat, muss ich sagen. Also da waren wirklich international aus aller Herren Länder Besucher am Start, haben da geschrieben, haben sich auch unterhalten im Chat nebenher. Also das ist schon eine ganz spannende Dynamik. Und wenn es dann gelingt, auf diesen Chat auch noch einzugehen beim Stream, dann finde ich das eigentlich eine relativ gelungene Live-Erfahrung. Oder wie habt ihr das wahrgenommen? Also ich habe mich da ordentlich beteiligt, muss ich sagen.
Ich war auch so ein bisschen wehmütig, weil man kannte doch relativ viele Namen oder zumindest von den Bildern.
Okay,
ja. Und ich fand es auch wirklich sehr sympathisch, wie die Nordic Mission Dudes das alles gemacht haben. Ich glaube, unserem Anspruch wäre es nicht ganz gerecht geworden, aber zu denen passt es einfach. Es war einfach 120% ehrlich. Einfach so dieses, hey, wir haben jetzt ungefähr 25 Mal das Konzept für heute Abend umgeplant in den letzten 2 Tagen. Das ist das Ergebnis. Deal with it.
Ja.
Ja.
Wie fandet ihr das Nordic Fest Crips? Sollen wir das auch mal machen, falls wir irgendwann mal einen Livestream machen, dass wir dann unsere Wohnzimmer, unsere Plattensammlung, uns mit unserem Hund vor die Plattensammlung setzen und sagen, kauft euch die limitierte Frostharder-LP?
Hallo, ich bin Tobi und jetzt schaut mal hier euch meine Bibliothek, meine Musikbibliothek auf Spotify an.
Genau. Scroll, 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 scroll.
Ja, yeah, genau.
Meine CDs liegen in Umzugskartons im Keller. Ich glaube nicht, dass das jemand sehen möchte.
Und meine CDs sind überall verstreut, auch in verschiedenen diversen Schränken. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand Bock hätte, meine Wohnung zu sehen, wo das eine andere Staubkorn noch liegt. Also nein.
Ja, also es würde, glaube ich, ich meine, die Jungs von Nordic Mission, die sind ja schon sehr, sehr nerdig, was Tonträger und so weiter betrifft. Da sind wir ja ein gutes Stück anders, glaube ich, oder?
Ja, glaube ich auch. Also da.
Zumindest was physische Tonträger angeht.
Sind also wir vielleicht schon ein bisschen digitaler unterwegs. Aber man hat auch uns gesehen, nämlich unser Grußwort.
Ja, das habe ich auch gesehen.
Aus dem Podcast, mit unserem Podcast-Setup im Jitsi wurde übertragen. Da habe ich mich gefreut.
Mhm. Ja.
Ja, wir wurden sogar spanisch untertitelt, damit man unser schlechtes Englisch auch in dem Rest der Welt versteht.
Mega, mega lustig. Also irgendjemand hat sich tatsächlich die Mühe gemacht, unser grausiges Denglisch mit spanischen Untertiteln zu versehen.
Sehr gut.
Herrlich. Und
wir
hatten ja auch deutsche Wörter mit drin und ich weiß kein Plan, wie die das gemacht haben. Also.
Ich habe jetzt allerdings auch nicht drauf geachtet, ob das Spanisch korrekt war, keine Ahnung. Aber ich meine, die haben sich auch die Mühe gemacht. Nichts gegen dich, Mike. Aber hier ist Elements of Rock, hat ja auch eine Videobotschaft gemacht. Stimmt. Und die haben ja auch die haben auch einen leicht Schweizer Slang in ihrem Englisch. Ich glaube, die hatten bei beiden Videos so ihre liebe Mühe, das zu übersetzen, oder?
Aber ganz großer Respekt, also da den Anspruch zu haben, es ja, nochmal in eine zweite internationale Sprache zu untertiteln. Nicht schlecht. Mhm. Kommen wir zum Thema neue Musik. Es gibt neue Musik, Liste. Ganz viele neue Musik.
Sind wir schon soweit?
Ich glaube, wir sind schon soweit, ja.
Soll ich mal anfangen? Oder will jemand anders vorstellen?
Das ist dein.
Soll ich anfangen?
Dein Steckenpferd.
Dann komme ich dann darum. Dann schließe ich doch mal kurz den Kreis zum Nordic Fest eben. Während dem Nordic Fest wurde auch ein neues Symphonic Unblack Projekt vorgestellt. Habt ihr es mitbekommen?
Nein, hatte ich nicht.
Da war ein Interview mit einem sehr schüchternen Norweger. Mhm. Das Projekt nennt sich Jernloff. Bringt jetzt auf Nordic Mission irgendwie, ich weiß nicht, ob es Nordic, zumindest vertreibt Nordic Mission es, seine neue Platte raus. Die gibt es, glaube ich, schon zu kaufen. Und er hat einen Haufen Gastsänger. Wer in der Szene unterwegs ist, wird den ein oder anderen Namen wie Ronny Hansen, Karl Walfridsson vielleicht wiedererkennen. Sagen die euch was?
Nein.
Ja, schon so ein bisschen.
Ja, ja.
Natürlich.
Was für ein Stil ist es denn? Eher so Ambient oder schon Geprügel?
Nö, schon dieser klassische, ich glaube, wir sind alle Zielgruppe. So Antistar, Grave Declaration.
Okay.
Auch Opus Irae würde ich da nennen und hier Parakletos. Mhm. Und also so dieser Unblack Metal mit so leicht klassischem Einfluss noch so ein bisschen so. Also Antistar of the Forsaken, muss man dazu sagen.
Ach schön, ja.
Also
kein Anstehen. Wie hieß das neue Album?
Nee, kein Omen.
Omens hieß es ja, stimmt. Anscheinend war das.
Fand ich auch weird, dass der eine, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer es war. Irgendeiner hat noch gesagt, oh, gute, hat die aus seinem Schrank gezogen, während der Nordic Mission übertragen hat, gemeint, oh, gute Platte. dachte ich mir auch so, Naja.
Also entweder hat die jemand sehr viel Geld geboten.
Da kaufe ich mir lieber die neue Jernloff-Platte. Ich bin tatsächlich sehr gespannt. Es ist nichts musikalisch nichts Überraschendes, aber ich glaube, es gibt ein Snippet auf YouTube und das Snippet haben sie auch laufen lassen. Während dem Nordic Fest und ich bin definitiv Zielgruppe, ich werde es mir definitiv shoppen.
Nice.
Kann man schon machen. Gut, und der zweite Kreis, den ich noch schließen wollte, war vorhin Striper aus Fox Gesundheitszustand. Wer kennt sich mit dem amerikanischen Gesundheitssystem aus? Hat man da so eine geile, unter Donald Trump so eine geile Krankenversicherung? Oder?
Ich glaube, es gibt kein Gesundheitssystem.
Ja, da war doch irgendwann mal was mit Obamacare bis vor 4 Jahren.
Aber gibt es das
ja,
nicht
aber
noch?
Amerikaner finden ja, dass das ein Einschnitt in die eigene Freiheit ist, wenn einem Kommunismus ist, wenn einem eine Krankenversicherung aufgezwungen wird.
Das sind doch wieder diese Organisation da, diese, wie heißt sie, die Antifa, die da so organisierte Strukturen hat, die da
Krankenversicherung bringen.
Sorry, wir sind wieder ein bisschen Schorsch.
Alles gut. Ich meine, sonst wird es ein Monolog hier. Also. Aber ich finde es schon witzig, wie wir da immer eskalieren. Ist nicht ganz unser Weltbild, wie man vielleicht merkt. Genau, dementsprechend kostet die Behandlung von Osfox, ich habe es vorhin gesagt, der hat ein paar Tumore, die müssen ein bisschen weggeschossen werden. Kostet eine Stange Geld. Und die Szene lässt ihn natürlich jetzt nicht im Stich. Und jetzt gibt es eine Band, von der hatte ich, ich habe schon mal von ihnen gehört, weil die haben letztes Jahr, glaube ich, ihr Europa-Debüt auf dem Loud and Proud in Betzdorf gegeben. Allerdings hatte ich die mehr so unter, keine Ahnung, Modern Rock Metalcore abgestempelt. Die Band heißt Chaotic Resemblance. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Der Track heißt Unto the Lamp. Wir werden auf jeden Fall in die Shownotes verlinken. Ich habe auch eine Spotify-Playlist wieder vorbereitet. Da kommt er auch rein. Und das Besondere ist, die Erlöse von diesem Song, von dieser Single, kann man sich shoppen irgendwie. Muss ich noch machen, habe ich jetzt gar nicht recherchiert, wo. Wahrscheinlich gibt es einen Link in YouTube.
Ja, nice.
Wir packen das rein. Mhm. Die Erlöse aus diesem Song kommen eben Osfox zugute, um seine Krankenhausrechnung zu bezahlen.
Cool.
Und der Song, dass es notwendig ist, sehr gut, dass es das gibt.
Genau, aber ich finde auch musikalisch ist der Song echt nicht verkehrt. Der brettert gut los. Schon klassisch Heavy Metal, Thrash Metal, so geht so Richtung Bright so ein bisschen. Könnt ihr damit was anfangen?
Ja, wo wir beim nächsten Thema wären, weil da gibt es auch
Bright ist ja auch drin.
Bright ist schon ein bisschen betagt. Also ich glaube, diese nochmal.
Gibt's noch?
Genau, die sind
nochmal. Ja, gibt's noch.
eine Generation wow. über uns. Das ist schon abenteuerlich.
Aber ich es lohnt sich, sich mit denen zu beschäftigen. Ich habe während, wo wir den 80er-Podcast gemacht haben, so ein bisschen drin gegraben. Und da gibt es auch noch die ein oder andere Schallplatte, die ich mir holen muss. Anyway, mhm. der Sänger Dale Thompson, haben wir ja auch schon behandelt, hatte letztens einen Gastauftritt auf dem Adorned Graves-Album. Und jetzt hat er wieder ein eigenes Album nachgeschoben mit Bride. Heißt Here is Your God. Ich finde die Produktion ein bisschen staubtrocken. Mhm. Konntet ihr es anhören? Den Song? Es ist irgendwie, also wirklich, kennt ihr so diese Aufnahmen, die wirklich furztrocken sind? Also ja, musikalisch ist der Song echt solide, aber es ist echt so dieses...
Dieser 80er-Jahres-Sound, der so komplett
analog ist. Ich habe mir auch nur 80er aufgeschrieben, ja. Aber das stimmt.
Keine einzigen Hall drauf hat.
Ja, wirklich so, als wirklich ja. so, als hätten sie irgendwie klar Mikrofon abgenommen, aber dann nochmal wirklich jeglichen Umgebungssound einfach weggesaugt. Ich weiß nicht, mögt ihr sowas?
Ich gar nicht, also das ist für mich ein absolutes No-Go tatsächlich. Ja. Bei mir muss alles in Hallfahnen ertrinken und das Frequenzspektrum muss komplett ausgenutzt sein, damit ich es geil finde.
Ah, mit ja. möglichst auch totkomprimiert AF.
Ja, genau. Ich merke schon, du bist ein Wertschätzer meiner Demo-Mixe.
Ja, also ich finde es auch viel angenehmer, wenn der Mix irgendwie lebt, wenn da nicht steril schön was passiert, der lebendig ist. Und da dürfen von mir aus gerne auch der eine oder andere Patzer drin sein. Also muss nicht komplett alles auf dem Grid perfekt gezogen sein. Also sollte besser nicht perfekt gezogen sein, weil die Imperfektion macht ja auch sehr viel der Musikalität, der Menschlichkeit aus. Sonst könnte man ja auch direkt irgendwie MIDI nehmen und fertig.
Ja, ja. Eine viel wärmere Produktion, die viel mehr lebt, gefällt mir. Wie gesagt, musikalisch, der Bright Song geht vollkommen in Ordnung. Kann man super abfeiern. Gerne auch mal live, keine Ahnung, spielen die noch live? Müsste man mal rausfinden.
Schaffen die es noch auf eine Bühne?
Ja, gerade nicht wahrscheinlich.
Man wird sehen. Man wird sehen, also wenn die auch beim Blast of Eternity spielen, ne? Hier.
Ja, vielleicht schafft es so Ozzy Osbourne-Style. Jeder kriegt einen eigenen Pfleger und dann so, hier geht's lang. Hier die Treppe, komm, ich helfe dir.
Jetzt sind wir aber gemein, kommen wir mal zu neueren Bands. Neuere Bands,
ähnlicher Musikstil, aber deutlich wärmere Produktion. Witch Hazel. Ich glaube, den Namen kennt noch keiner hier.
Nee, nope.
Sind erfrischend neue Band, also neue Band ist jetzt glaube ich auch schon das dritte Album, aber sie starten gerade so richtig durch aus England, Lancashire, spielen so ein bisschen so ja auch 80er Hardrock, Power Metal mäßig, so ein bisschen mit folkigen Einflüssen, so ein bisschen kauzig. Ich feiere das total, ich habe mir direkt die zwei LPs bestellt. Super Artworks, der Sänger ist Pfingstler und lässt das Ganze auch in seine Texte einfließen, allerdings auf eine sehr natürliche Weise. Aber es war so dieses Ding, hey, ich habe Bock auf Heavy Metal, ich schreibe Heavy Metal Songs. Ich brauche Dudes, die mitspielen. Haben sich ein paar Dudes gemeldet, die auch ordentlich was auf dem Kasten haben. Haben aber gemeint, nö, das mit den Texten, das machst du schon gut. Mach mal. Das passt schon.
Ja, so der Klassiker in jeder Band. Jeder der Musiker ist froh, dass er nichts mit den Texten am Hut hat. Sagt, okay, passt, mach du. Läuft.
Sprichst du da etwa aus Erfahrung?
Nee, ich bin der größte Lyriker und schreibe sehr gerne sehr viele Texte, die sehr Anklang finden, auch in Lyrikforen.
Aber ich kann
nicht. Wir können ja das Geheimnis lüften. Du bist eigentlich der Ghostwriter für die Lyrics von Markus' Solo-Album.
Ich dachte, da gibt es keinen Gesang.
Exakt so ist es.
Ja, von einem Album, das keine einzige Lyrik hat, ist das natürlich.
Ach Mann, jetzt hast du den Witz zerstört.
Nicht so viel.
Deshalb kam auch noch kein Geld, weil ich nach geschriebenen Zeilen bezahlt wurde. Okay, das macht Sinn. Zurück zu Witch Hazel.
Schlechter Deal.
Witch Hazel.
Ja, Witch Hazel.
Mit Y geschrieben. Ja. Keine Ahnung, warum. Mhm.
Sehr schöne zweistimmige Gitarrenmelodien auch drin.
Ja, es ist ein bisschen so 80er Hardrock, Power Metal. Keine Ahnung, bisschen... Es sind ja Engländer, ein bisschen Maiden-Einflüsse, ein bisschen, also aktuelles Album Free Pentecost, definitiv shoppen. Wir verlinken die Singles in der Playlist und in den Shownotes. Es gab sogar Leute, irgendwie das Rock Hard hat die auch interviewt und so, also die kriegen schon gute Promo hier in Deutschland gerade, auch säkular. Und irgendwie, es gibt schon welche, die sie quasi als christliche Antwort auf Ghost sehen. Ich habe es mal mit Eric vorgespielt, der ja auch großer Ghost-Fan ist, hat schon gemeint, na, qualitativ kommen sie nicht ganz ran, aber er kann verstehen, wo es herkommt, der Vergleich. Kann man sich schon mal gönnen. Nun zu völlig anderer Musik. Kennt jemand Demon Hunter?
Ja.
Völlig unbekannte Band. Ja. Das sind so Newcomer aus Amerika.
Voll die Newcomer.
Ich hatte die tatsächlich mal auf einer säkularen Tour mit, wie heißt dieser Schweden-Death-Band von dem Typen, der immer grinst wie ein Honigkuchenpferd? Dark Tranquility.
Die haben Soundbreeze gesehen. Ja.
Waren die mal zusammen unterwegs?
Krass. Ja, ich glaube, okay. Wir hatten mal eine gemeinsame Tour.
Ja, passt aber ganz gut.
Ja, genau. Dark Tranquility ist halt deutlich besser als Demon Hunter, aber sei es drum.
Das ist Geschmackssache. Genau so. Für viele ist ja in der christlichen Szene Demon Hunter auch eine Einstiegsdroge. Ich bekenne mich schuldig.
Ja, würde auch.
Ich habe sogar in der Umbaupause vor Demon Hunter meine Frau kennengelernt. Jetzt kommt ihr.
Boah, damit kann ich nicht.
Genau. Und wollte nur ganz kurz erwähnen, Demon Hunter bringt ein Akustikalbum raus.
Was?
Jede gute Mainstream-Band das so macht.
Ja.
Können die das überhaupt?
Ich denke schon. Also ich habe letztens mal eine etwas ältere, ich habe das damalige Album vor 10 Jahren oder so, Storm the Gates of Hell. Da sind ein paar Songs drauf, die sich sehr gut akustisch arrangieren lassen. Da habe ich mal eine Akustikversion gehört, die sie allerdings schon vor Jahren live gespielt haben. Und das klang schon sehr solide. Also ein ganzes Album, ich kann mir das sehr gut vorstellen.
Da kann ich auch was einwerfen. Ich habe bei irgendeiner Compilation da war auch von Demon Hunter was drauf, und zwar die Akustikversion von dem Lied When Heartstrings Come Undone. Und das haben die sehr, sehr solide gemacht. Ich habe die Version sehr, sehr gerne gehört. Also das könnte als Album auch sehr gut funktionieren.
Ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, der Metal von Demon Hunter, der holt mich inzwischen nicht mehr so ab. Akustikplatte, also gute Musiker sind es am Ende schon noch. Also sie haben nicht umsonst den Status in der Szene.
Bin ich mal echt gespannt. Also da gebe ich dir recht, gute Musiker sind. Also die liefern schon eine solide Technik ab und eine solide Leistung auch live. Und ich bin gespannt. Ich bin tatsächlich gespannt.
Genauso, wenn es diese ganzen MTV-Unplugged gibt, warum sollen Demon Hunter das nicht auch dürfen?
Ja.
Naja, Musik mit ein bisschen mehr Bums. Eine Band, die jetzt, glaube ich, in fast jedem Podcast zu Gast war, zumindest in den Musik-News, weil sie gerade das neue Album raushauen. Unseen Faith, Dänemark. Falls jemand ein bisschen Mangel an Basshaushalt hat, gerne reinpfeifen. Dritte Single, The Perfect Human. Knallt wieder sehr solide. Die stehen, glaube ich, auch noch auf unserer Liste fürs BOE. Also irgendwann klappt es mal. Wir haben es schon zweimal versucht. Das hat aus verschiedensten Gründen bei denen und bei uns nicht geklappt. Aber das wird schon nochmal irgendwann hoffentlich klappen. Eine Band, die schon bei uns war. I Am The Deceiver. Kennt ihr sie noch? Jetzt neues
Album draußen. Kann mich aber nicht mehr ganz genau an den Stil erinnern, aber die fand ich ziemlich gut.
Ja, sind so ein bisschen so zusammen mit Burning Nations hier, die deutschen christlichen Metalcore. Sehr jung. Bedienen da die Szene. Haben ein schönes Video gedreht. Man merkt so gar nicht, wo sie herkommen aus Hamburg. Sie spielen vor so einer Containerwand.
Ja, genau.
Haben Containerhafen was aufgenommen. Dachte ich so, okay, schon sehr klischee-mäßig.
Ja.
Aber kann man ruhig mal machen. Ja. Genau. Wir werden den Song auch verlinken. Genau, weitere News. Nicht ganz das Genre, aber auch sehr mainstreamig. Eine Band namens Love and Death. Man muss kurz dazu erwähnen, dahinter steckt Brian Hetwelk von Korn. Der hat ja damals dieses Solo-Album gemacht. Kennt ihr das noch?
Ich erinnere mich, das hat er unter seinem eigenen Namen rausgebracht und er hatte dann irgendwie auf einmal Rastas und christliche Bücher geschrieben.
Genau, Save Me From Myself.
Genau.
Ist er damals irgendwie ausgestiegen aus Korn, weil er irgendwie gemerkt hat, okay, er ist jetzt Christ, hat sich irgendwie Prioritäten im Leben verschoben, er will jetzt mehr für seine Tochter da sein und hat gleichzeitig zum Glauben kommen, hat sich im Jordan taufen lassen, damals ganz ganz große Bilder.
Medienwirksam, könnte man sagen.
Genau, er hat halt irgendwie, ja, Ich wusste das gar nicht. Der hat seine Solo-Band und sein Solo-Projekt zu einer Band umgewandelt. Das heißt eben Love and Death, hat da schon ein Album rausgebracht. Mhm. Und jetzt kommt was Neues und das ist schon mehr so Radio-Metal. Aber ziemlich Ohrwurm, down.
Ja, ich habe mir jetzt, glaube ich, ich hatte ihm aufgeschrieben, es klingt ein bisschen nach Linkin Park ohne Rap. Da lag ich gar nicht so arg falsch, glaube ich. Also war schon gut, aber
ohne, ja. Ohne Rap sehr gut.
War auch dieses Lyric-Video,
die alten Linkin Park?
Ja, ja. So Meteora sehr und so. Oder, ja, doch.
Ja, die neuen Linkin Park waren ja schon sehr poppig, wobei es nicht schlecht war. Ja. Also keine Wertung, aber es war ziemlich poppig.
Genau, also
ja,
ist jetzt nicht die Mucke, die ich mir täglich anhören würde, aber ist auf jeden Fall wieder sehr gutes Futter für das christliche Rockradio um die Ecke. Stimmt, ist dann aber, glaube ich, mehr so eine Band für, keine Ahnung, Rock Without Limits oder so.
Mhm. Ja, also ich glaube Metal vielleicht nicht.
Ja, was auch nicht Metal ist, ist eigentlich witzig. Du hast letztens ein Solo-Projekt gemacht mit Klaviermusik und jetzt kommt noch ein Solo-Projekt mit Klaviermusik.
Ja, aber ich muss sagen, das von Premnath ist deutlich älter. Also der hat schon vor Jahren Solo-Alben rausgebracht.
Und er hat jetzt ein neues. Ja. Weißt du gerade, wie es heißt?
Ich weiß nicht, wie es heißt, aber ich habe tatsächlich ein paar Tracks gehört.
Also wer mal Bock hat, irgendwie in dieses Genre weiter einzutauchen. Premnath Gonish ist der Keyboarder, früher auch mal Bassist von Slechwerk.
Genau,
okay. Ja. Ich fand's ganz gut, ja. Ging gut rein.
Genau, können wir jetzt den Battle eröffnen. Wer ist besser? Brennaff oder
nein,
Markus?
Nein, natürlich sind beide gut und beide sollten angehört werden. Also ich glaube, der Markt von Klaviermusik ist so vielfältig und so groß, dass es da Platz für alle gibt. Und das ist letztendlich kein Metal, also es ist Neoklassik oder Ambient, so kann man es vielleicht nennen.
Mann, jetzt dachte ich, jetzt fliegen hier die Fetzen und dann kommt der gleich mit der ultra versöhnenden Message hier. So, man merkt, wir sind ein christlicher Podcast.
Ich sagen. Ja, und ich glaube, gibt es kein Gebettel. Was ist denn in der lokalen Szene passiert? Also wir kommen ja so aus dieser Heilbronner Ecke und da haben jetzt Dawn of Revenge und Nevermore Awake sich wieder zu Wort gemeldet. Beide haben bei uns schon gespielt. Wie findet ihr denn die neuen Songs?
Ich habe mir vorhin den neuen Song von Dawn of Revenge angehört und jeder, der mich so in der Szene ein bisschen kennt, ich war immer derjenige, der von der Bar hinten so die Band so ein bisschen beleidigt hat, so scherzhaft natürlich. Bis sie dann aber irgendwann auf dem Blaster mit
einen
überzeugenden Auftritt hingelegt haben und fand ich, jo, geil. Und die hatten irgendwie vor 2 oder 3 Jahren schon mal eine weitere Single rausgemacht, die hieß In Light and the Fire. Auch schon richtig, richtig gut. Und jetzt die neue Single, habe ich vorhin reingehört, super. Also die Band hat sich sehr, sehr gut entwickelt.
Ja, und sie haben auch alles in der Eigenproduktion gemacht, also auch davor immer Hut ab.
Cool,
ja. Wenn man von der ersten Aufnahme über den Mix bis hin zum Video alles selber macht. Das ist eine Heidenarbeit. Und das
ist schönes Video übrigens mit Zombies.
Ja. Ja, nur das Recording haben sie selber gemacht, wenn ich es richtig gelesen habe. Mix und Mastered von Point Break Records und das Video auch von Revenge 616 Entertainment erstellt.
Ich habe da den Verdacht, dass die Menschen dahinter wahrscheinlich sich
identisch sind.
Mal vorsichtig.
Ich hab zumindest Informationen gehört, nach denen das Video schon sehr eng nach Vorstellungen von der Band gemacht wurde, nach Ideen, unter anderem vom Sänger. Und wer mag, darf ja mal, also es ist ja ein Lyric-Video, darf ein bisschen in den Text eintauchen und darf sich mal überlegen, was das Ganze mit den Zombies im Video zu tun hat. Ein bisschen kleine Denkaufgabe. Angeteasert.
Dann gibt es Nevermore Awake.
Ich glaube, wir haben das Video schon letztes Mal angekündigt, oder?
Ja, genau.
Ja, es war noch nicht draußen. Das war irgendwie noch. Sie haben es ewig draußen vorher angekündigt.
Genau, kam jetzt gestern raus, am 20.11., vorgestern. Zumindest von unserer Aufnahme aus gesehen, vorgestern. Ja, solides Ding, oder?
Ich habe leider noch nicht reingeguckt, aber im Vorschaubild hat mich der Anton ein bisschen verstört. Der guckt so scary. Da kann mein sensibles Herz nicht mit umgehen.
No. Sorry.
Oh nein. Musste danach Katzenfotos anschauen, als Eye Bleach.
Ja, so, oh süß,
oh, Katze.
Damit wären wir durch mit der neuen Musik. Wenn ihr eure Musik bei uns gefeatured haben wollt, dann schreibt einfach eine nette E-Mail an podcast@blastofeternity.de. Wir sind auch immer offen für Interviewgäste und Interviewpartner, insbesondere dann natürlich, wenn eure Band ein neues Album rausgebracht hat. Ihr könnt euch auch auf Instagram unter @blastofeternity oder unter @blastofeternity bei Twitter melden, wenn ihr da mit uns in Kontakt treten wollt. Dann noch ein Rausschmeißer. Du, Schorst, hast etwas gelernt.
Total.
Ja, ja. Was denn?
Ich weiß gar nicht, wie wir auf Bolle gekommen sind. Irgendwie meinte letztens jemand mal, ach Bolle, das ist doch so ein altes CVM-Lied. Stimmt das, Leute? Ich kenne nur die JBO-Version.
Das wusste ich aber auch nicht.
Ich habe dann mal Google ein bisschen angeworfen, habe ich nichts gefunden. Kennt ihr da was?
Also ich kenne es noch aus Jungscherzeiten. Das haben wir im Zeltlager, als ich, keine Ahnung, wie alt war ich da? 9 oder so, haben wir das fleißig gesungen. Ist auch schon wieder 50 Jahre her oder so.
Na dann, und dann kam JBO und hat es gekapert.
Irgendwie kenne ich auch gerade nur die JBO-Version.
War das im Zeltlager das der gleiche Text oder war das eher...
Ich kann mich gar nicht an den JBO-Text erinnern. Aber ich fürchte, es war ein anderer.
Ich glaube auch, dass es ein anderer war. Zumindest, wenn du damals 9 warst, Tobi.
Okay, halten wir fest, ich war einfach auf den falschen Freizeiten. Tja, Landeskirche halt, ne?
Also ich habe Bolle auch die gesungen, aber ich glaube, bei euch im EC war es dann offensichtlich ein Dauerbrenner.
Ja, so Jungschatzalter, also du hast halt irgendwie so keine Ahnung, so 40, 50, 9- bis 12-jährige Jungs, die nachts, weit nachdem sie eigentlich im Bett sein sollen, am Lagerfeuer sitzen und irgendwie Lieder grölen. Aber ich habe gerade den Text von JBO angeschaut, das ist ein deutlich anderer Text auf jeden Fall.
Hoffe ich doch. Hoffe ich sehr. Also
für die Freizeit, ja.
Auch für eure Betreuer.
Da wollte Bolle nach Pankow und nicht auf eine Party.
Sehr gut. In diesem
Sinne. Hat auch kein Kitzmann-Bier getrunken.
Endlich mal. Hat uns gewogen.
Ja.
Einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Macht es gut.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Jo, tschüss.